Beantworten wir allerdings die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen? Bislang nur bedingt, meine Damen und Herren. Wir führen die Diskussion im Rahmen, ich werde noch was dazu sagen, des neuen strategischen Konzeptes der NATO. Haben wir eine gemeinsame Definition über das, was heute ein Angriff ist in diesem Zusammenhang? Haben wir die Grauzonen bereits verlassen zwischen defensiver und offensiver Vorgehensweise? Haben wir uns jede verfassungsrechtlich relevante Frage im Zusammenhang mit Cyberwar und Cyberspace wirklich auch schon gestellt und beantwortet? Ich glaube, diese Fragen muss man fast alle noch mit Nein beantworten. Und das zeigt, welches Ausmaß von Aufgaben auch über Ressortgrenzen hinweg und über nationale Grenzen hinweg hier auf uns wartet. All diesen Herausforderungen und Problemen müssen wir uns in Europa stellen. Dabei wissen wir, dass wir ihnen nicht mehr alleine begegnen können. Und das ist auch Teil des Rationals der jetzt anstehenden Bundeswehrreform. Im Gegenteil, den meisten Herausforderungen können wir uns erfolgreich nur im Verbund mit anderen stellen. Dafür bedarf es im verstärkten Maße internationaler Zusammenarbeit. Für Deutschland ist internationale Zusammenarbeit bekanntlich kein Selbstzweck. Internationale Organisationen von den Vereinten Nationen über die NATO und die Europäische Union bilden den institutionellen Rahmen, in dem wir unsere sicherheitspolitischen Interessen wahrnehmen. Die NATO hat sich in den letzten Jahren von einer reinen Verteidigungsallianz zu einem in vielen Teilen der Welt in der Verantwortung stehenden Sicherheitsbündnis gewandelt. Sie bleibt eine entscheidende Säule eben auch der europäischen Sicherheitsarchitektur. Zum Geheimnis ihres Erfolges zählt, dass sie ihre Strategie und ihre Instrumente immer wieder angepasst hat, wenngleich auch nicht in ganz knappen Zeitrahmen. Die NATO ist und bleibt eine euroatlantische Allianz. Sie muss jedoch globalen sicherheitspolitischen Herausforderungen wirksam begegnen können, wenn diese die Sicherheit und die Stabilität des euroatlantischen Raums gefährden. Und in einer globalisierten Welt, meine Damen und Herren, sind gemeinsame Interessen im Verbund mit Partnern zu wahren, um so zur Stabilität in der Welt beizutragen. Auch das klingt wie eine Binse und ist in der Umsetzung, gerade mit Blick auf die heutigen Gefährdungslagen, eben alles andere als eine solche. Diesem Ziel dient nun auch das neue strategische Konzept der NATO, das in wenigen Tagen in Lissabon beschlossen wird. Zeitgemäße Ansätze in der Partnerschaftspolitik bei bestehenden internen Partnerschaftsformaten, aber auch im Verhältnis zu institutionellen Partnern wie etwa der Europäischen Union sind ergänzende, wichtige Elemente der neuen strategischen Aufstellung der NATO. Ende September hatte Generalsekretär Anders Rasmussen einen ersten Entwurf dieses neuen strategischen Konzeptes vorgelegt. Ich selbst war erfreut über die klare, auch die konzise Sprache, die nicht wirklich nur typisch für solche Dokumente ist, um es mal milde auszudrücken, und die durchaus die richtigen Punkte auch zu setzen wusste. Wir haben diesen Entwurf dann bei einem gemeinsamen Treffen der Außen- und Verteidigungsminister im Detail diskutiert. Die Punkte, die uns in Deutschland am meisten am Herzen liegen, und soweit darf man, und das ist ja auch bekannt, aus dem Nähkästchen plaudern, gerade in Bezug auf die Betonung des besonderen Wertes der Beistandsklausel in Artikel 5, übrigens auch, was die Sprache des Washingtoner Vertrages anbelangt. Zum Zweiten glaubhafte und wirksame, aber auch realistische Abrüstungsschritte. Zum Dritten eine ausbalancierte nukleare Abschreckung. Und, das ist das, was ja fast am intensivsten mitdiskutiert und debattiert wurde und wird, der Aufbau einer Raketenabwehr, an der auch Russland teilnehmen kann. Diese Punkte sind weitgehend berücksichtigt, aber natürlich auch noch Teile der jetzt stattfindenden Debatte und Diskussion und der Feinabstimmungen. Und mit dieser Hinsicht, gerade auch mit Blick auf den letzten Punkt, können wir mit Spannung auf den Gipfel in Lissabon blicken und der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir eine Möglichkeit finden, gerade Russland entsprechend mit einzubinden. Abstimmungen, insbesondere wenn 28 Nationen an einem Tisch sitzen, sind alles andere als leicht. Die Kantenschleifmaschine setzt üblicherweise relativ schnell dann in solchen Situationen an. Gleichwohl sind es gerade dieser Gedankenaustausch und diese Diskussionen, die uns weiterbringen und die auch einen erheblichen Wert in sich darstellen. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich, dass am Ende dieses Diskussionsprozesses ein gutes Dokument stehen wird, eine hoffentlich gute, kluge Strategie, die dann auch in der Öffentlichkeit Gehör und Anerkennung findet. Hierfür eignet sich übrigens diese Sprache, die gesucht und die gefunden wurde bislang, weil sie sich auch ein wenig mehr nach außen und nicht nur auf den Fachmann nach innen richtet. Mit einem neuen strategischen Konzept allein ist die Neuausrichtung der Allianz natürlich nicht getan. Dazu bedarf es weitergehender, konkreter Reformschritte in Form einer organisatorischen und strukturellen Anpassung des Bündnisses. Nur so können letztlich auch Effizienz und Effektivität der NATO gesteigert werden, was auch dringend vonnöten ist. Einige Reformthemen werden die Staats- und Regierungschefs bereits in Lissabon verabschieden. Andere Schritte ergeben sich erst aus den Beschlüssen zum neuen strategischen Konzept. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die anstehenden Reformen sinnvoll und auch transparent durchgeführt werden. Meine Damen und Herren, die Europäische Union ist die zweite tragende Säule der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur. Das muss ich Ihnen als Gäste heute hier nicht sagen. Das Verständnis dieses Säulenansatzes darf allerdings in der Breite unserer Bevölkerung noch etwas wachsen, was genau diesen Aspekt mit anbelangt. Der Vertrag von Lissabon stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dar. Die EU kann nun auf ein noch umfangreicheres Spektrum von Werkzeugen und Mitteln zurückgreifen und so eine belastbare, hoffentlich belastbare Antwort auf den viel geforderten breiteren Ansatz oder Comprehensive Approach bieten. Die Möglichkeiten dazu sind gegeben. Sie zu ergreifen, ist die Aufgabe, die wir haben. Die Bandbreite politischer, diplomatischer, wirtschaftlicher, finanzieller und sonstiger ziviler, aber auch militärischer Instrumente ist in keiner anderen internationalen Organisation grundsätzlich so weit ausgeprägt. Und sie macht eigentlich den sicherheitspolitischen und strategischen Mehrwert der Europäischen Union aus. Und wenn dieses Verständnis noch weiter wächst, liegt darin eben auch nicht nur die Bedeutung, sondern auch die große Chance, die wir zu ergreifen haben. Das müssen wir pflegen, das müssen wir ausbauen. Und mit Blick auf die globalen Machtentwicklungen darf es nicht zu einem Einflussverlust Europas kommen. Deswegen dieser Handlungsbedarf. Hier sind auch innovative Lösungen notwendig. Und in diesem Zusammenhang führt kein Weg an einer Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit in Europa vorbei, meine Damen und Herren. Wir müssen, und das ist ja keine neue Forderung, wir müssen das Nebeneinander überwinden und ein echtes Miteinander entwickeln, allein schon um unseren gemeinsamen Einfluss in der Welt zu wahren. Wohl wissend, welche nationalen Grenzen wir uns teilweise für diese Schritte selbst gesetzt haben. Und wie schwer wir uns manchmal in der Diskussion um das Wechselspiel zwischen diesen nationalen Grenzen und der Notwendigkeit höherer Komplementarität und Kohärenz tun. Enge bilaterale Beziehungen zu ausgewählten europäischen Partnern sind dabei, ja, ein wichtiger Katalysator. So war und ist das etwa mit Deutschland und Frankreich, allerdings auch mit anderen Nationen, worauf ich viel Wert lege. So kann auch das britisch-französische Kooperationsabkommen der letzten Woche weitere neue Impulse für eine breitere europäische Kooperation gerade im Verteidigungs- und Rüstungsbereich geben. Und vielleicht sollten wir manchmal etwas aufpassen, nicht einfach in sofortige Reflexe zu verfallen, wenn bilaterale Möglichkeiten dieser Form ausgeschöpft und genutzt werden. Das wird man mal sehen müssen, wie weit man dabei kommt. Aber es ist interessant zu sehen, wer sofort schon wieder Saint-Malo zu murmeln beginnt und andere Dinge, ohne anstatt selbst mal kreativ mit anzusetzen. Gleichzeitig tun wir auch gut daran, in der EU weiter als Impulsgeber aufzutreten. Aus diesem Grund habe ich beim letzten informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister in Gent eine Initiative angeregt, wobei das letzte in der Form und in dem Zusammenhang ja eher auch schon eine Premiere war, so wie es sich abgespielt hat. Und es ist auch höchste Zeit, dass wir uns in diesem Format treffen. Eine Initiative angeregt, um die Idee verstärkter militärischer Kooperation in Europa konsequent weiter voranzutreiben. Daran wird derzeit intensiv gearbeitet. Und ich hoffe, dass wir hier auch zu Ergebnissen kommen. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, sind Vorgaben und Beschlüsse, die wir auf internationaler Ebene vereinbaren, auch in unsere nationalen Strukturreformen einzubeziehen. Und genau deshalb verbinde ich mein Plädoyer für eine neue Kultur der Verantwortung mit dem Plädoyer für ein verbreitertes strategisches Bewusstsein und für entsprechende Handlungsmittel, seien sie ziviler oder militärischer Natur. Für mich als Verteidigungsminister heißt dies, leistungs- und einsatzfähige Streitkräfte für den Bedarfsfall bereitzustellen. Wir brauchen professionelle, reaktionsschnelle, multinational einsetzbare Streitkräfte, die auch den Anspruch erheben, in ihrem Einsatzwert weiterhin zur Spitze in NATO und der Europäischen Union zu zählen. Das erfordert eine kontinuierliche, eine konsequente Ausrichtung an das sich dynamisch verändernde, komplexe sicherheitspolitische Umfeld. Und es erfordert ebenso konsequent, dafür die notwendigen Bedingungen zu schaffen. Wir wollen und wir brauchen Streitkräfte, die in der Lage sind, ein breites Fähigkeitsspektrum bereitzustellen, vom hochintensiven Gefecht über Stabilisierungsoperationen einschließlich der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, über Beobachter- und Ausbildungsmissionen sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen bis hin zu humanitären Hilfeleistungen, um einen Teil des Spektrums mal zu benennen. Und natürlich gehört auch das dazu, was wir etwa Schutz der Heimat nennen. Dass wir mit unseren Analysen entgegen mancher Unkenrufe, die dieses Jahr so auch immer mal wieder erschallten, richtig liegen, zeigen die Entwicklungen auch in anderen Ländern, unter anderem in Großbritannien. Den dort eingeleiteten Reformen liegen nicht die gleichen sozusagen überall Ausgangsvoraussetzungen zugrunde, aber die gleichen Überlegungen. Jedoch nicht überall mit einer so intensiven öffentlichen Befassung wie bei uns in Deutschland. Ich glaube, es ist Gottlob ein wichtiger und richtiger Schritt, dass wir endlich mal auch eine öffentliche Debatte über die Zukunft und die Strukturen und auch das Verhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft haben. Das, was wiederum von diesem heute schon zitierten ehemaligen Bundespräsident mal freundliches Desinteresse gegenüber der Bundeswehr genannt wurde, ist etwas, was zwingend überwunden werden muss, und dazu kann eine solche Debatte durchaus beitragen. Diese intensive Diskussion ist unverzichtbar. Schließlich geht es bei der bevorstehenden Neuausrichtung der Bundeswehr um eine, ja, große politische Gestaltungsaufgabe, um unsere nationale Sicherheit und auch um unser Staatsverständnis. Mein Ziel ist eine auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen richtig eingestellte, entsprechende, moderne und für den Auftrag angemessen ausgestattete Bundeswehr, die allerdings auch nachhaltig finanzierbar sein muss. Ich sage einmal mehr, es war wichtig, die Debatte in diesem Jahr auch mit einem Weckruf zu starten, damit sie in Gang kam, aber dann auch deutlich zu machen, dass es nicht darauf ankommen kann, was können wir uns künftig leisten, sondern dass diese Diskussion den Weg gehen muss, was ist unsere Sicherheit tatsächlich künftig wert. Und genau dorthin steuerte die Diskussion mittlerweile. Und darüber bin ich froh, weil sie den richtigen Drall in dem Sinne bekommen hat und von den richtigen Ausgangsvoraussetzungen jetzt auch ausgeht. Mit den internen Defizitanalysen, den Berichten des Generalinspekteurs und der Strukturkommission liegen nunmehr die wesentlichen Voraussetzungen für die in Kürze zu treffenden politischen Entscheidungen zur Wehrform sowie zu den Personalumfängen auf dem Tisch. Aufbauend auf diesen Entscheidungen können dann die konzeptionellen Weichenstellungen für die Neuausrichtung der Bundeswehr vorgenommen werden. Auf dieser Grundlage und in Umsetzung neuer verteidigungspolitischer Richtlinien wollen wir noch in diesem Jahr dann mit der Feinausplanung der Bundeswehr beginnen. Mein Ziel ist es, meine Damen und Herren, die Maßnahmen zur Neustrukturierung des Ministeriums innerhalb von 2 Jahren und den Gesamtprozess der Neuausrichtung der Bundeswehr in 5 bis 7, spätestens 8 Jahren abzuschließen. Ich sehe das auch als meine Verantwortung, das in diesem Amte wahrzunehmen. Um auch mal einen Punkt zu setzen für manche bizarre Betrachtung, die derzeit in der Öffentlichkeit angestellt wird. Wenn man eine solche Debatte und eine solche Diskussion anstellt und anstößt, meine Damen und Herren, dann stößt man sich nicht an, um irgendwie mehr oder weniger hilflos auf von anderen angedichteten Sprungbretten herumzutanzen, sondern um sie tatsächlich dann in Verantwortung auch durchzuführen. Und das ist auch mein Grundverständnis, mit dem ich dieses Amt angehe. Das sei an dieser Stelle auch mal genannt. All das, 5 bis 8 Jahre, 2 Jahre Spitzenstruktur, ist ein ehrgeiziges Ziel, für das ich die gesellschaftliche und politische Unterstützung ebenso wie das Engagement der Menschen in der Bundeswehr brauche. Ich habe da bereits viel Zustimmung erfahren, deshalb bin ich hier ausgesprochen guten Mutes. Auch konstruktive Kritik, die ist natürlich auch nötig. Meine Damen und Herren, Europäische Union und NATO bleiben unverrückbare, mag man es Säulen nennen, oder Pfeiler unserer Sicherheit. Einhergehend mit diesem klaren Bekenntnis geht die ebenso klare Notwendigkeit, adäquat auf sicherheitspolitische Veränderungen reagieren zu können. Hat in der Vergangenheit gelegentlich die Kultur der Zurückhaltung die Rückkehr Deutschlands in die internationale Gemeinschaft ermöglicht und gefestigt, und es war auch immer wieder ein kluger Ansatz, so reicht das alleine, wenn man es nur darauf beschränkte, heute mit Sicherheit nicht mehr aus. Deutschland wird heute als verlässlicher und wichtiger Partner akzeptiert und geachtet. Diese Wahrnehmung geht jedoch einher mit der Erwartungshaltung unserer Partner, dass wir einen unserer Größe und Wirtschaftskraft angemessenen Beitrag für die internationale Sicherheit leisten. Und ich kann unsere Partner, die jahrzehntelang für unsere Sicherheit einstanden, da nur zu gut verstehen. Aktive, gestaltende Sicherheitspolitik ist eben auch Teil deutscher Staatsräson. Und in dem Sinne brauchen wir eben auch eine Kultur der Verantwortung. Und Verantwortung heißt für mich, Wir müssen für unsere Überzeugungen einstehen. Wir müssen den Mut haben, auch solche Entscheidungen herbeizuführen und umzusetzen, die vielleicht vordergründig unpopulär, jedoch dringend notwendig sind. Und dabei muss sich Deutschland seiner internationalen Verantwortung bei der Bewältigung von Herausforderungen, Krisen und Konflikten an den Grenzen des Bündnisgebietes und auch jenseits davon mitstellen. Das erfordert auch von der Bundeswehr viel. Und auch deswegen ist eine Neuausrichtung unerlässlich. Der Aspekt Bündnis und Landesverteidigung hat sich eben in den letzten 20 Jahren auch ein wenig verändert. Die Bundeswehr ist heute eine Armee im Einsatz. Ihre Prozesse, ihre Verfahren, Strukturen und Fähigkeiten haben allerdings noch nicht im erforderlichen Umfang zu diesen Anforderungen aufgeschlossen. Die Angehörigen der Bundeswehr sind durch die Einsätze geprägt. Für sie gehört es zu ihrem Selbstverständnis, gefahrvolle, ja lebensgefährliche Einsätze im Dienst für unsere Sicherheit und an unserer Gesellschaft zu leisten. Und dafür haben sie unsere Anerkennung, unseren Respekt und letztlich unseren Dank mehr als verdient, meine Damen und Herren. Und sie verdienen es, in einer modernen, leistungsfähigen, gut strukturierten und auch bestens ausgerüsteten Truppe dienen zu können. Unter Rahmenbedingungen, die attraktiv sind, dafür sollten wir uns einsetzen und dafür sollten wir insbesondere diesen Abstimmungsprozess auch innerhalb der Institutionen entsprechend suchen.